Wie kann man aus $5 in kurzer Zeit den höchsten Gewinn machen? Diese Aufgabe mussten sich Studenten an der Elite-Universität in Stanford in Kalifornien stellen. Welchen Weg hat jenes Team gewählt, das am meisten Gewinn in ganz kurzer Zeit erzielt hat? Und was kannst du davon lernen von dem Gewinnerteam? Über genau dieses Thema werden wir heute sprechen. Und so viel vorab, jenes Team, was am meisten Geld verdient hat in kurzer Zeit, das hat den Einsatz ver-130-facht. Also das Gewinnerteam hat aus $5 in kurzer Zeit $650 gemacht. Und da stellt sich doch die Frage, wie sind die vorgegangen? Was haben die anders gemacht im Vergleich zu den anderen Teams, die eben nicht so viel Geld aus dieser kleinen Startsumme gemacht haben? Und was kannst du dann davon lernen? Was kannst du mitnehmen? Über genau dieses Thema werden wir heute in dieser Podcast-Folge sprechen. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung-Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Geldbildung befindet sich also bereits im 10. Jahr. Demnächst ist auch der 10. Geburtstag von Geldbildung und der Newsletter, der wird pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk, auch wenn es den Podcast mal nicht geben sollte. Der Newsletter, der kommt auf jeden Fall am Sonntag und da erwarten dich ganz verschiedene Themen. Es kann sein, wir schauen uns an, was gibt's für antizyklische Investitionschancen. Es kann sein, wir besprechen die Zinsentwicklung und was das für dich bedeutet und für deine Geldanlage. Dann ist es so, am Sonntag bekommst du immer als Erster auch die Information, wenn es neue Seminartermine gibt von Geldbildung oder sonstige weiterführende Angebote. Und wenn du jetzt sagst, ja, der Podcast, der gefällt dir, du bist am Sonntag aber noch nicht dabei und du möchtest noch mehr Unterstützung, dann kannst du dich uns gerne anschließen. Und das geht ganz einfach, und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr spannendes Experiment sprechen, was durchgeführt wurde an der renommierten Stanford-Universität in den USA, und zwar im Jahr 2009 von einer gewissen Tina Selig im Rahmen von einem Programm, was eben auch in die Richtung geht, Unternehmertum, Kreativität. Also genau darum ging es auch bei diesem Programm, bei dieser Vorlesung, dass es eben darum geht, dass die Studenten ihre Kreativität zeigen sollen. Man muss vielleicht wissen, dass die Stanford-Universität, die steht für das Thema Unternehmertum wie keine andere Universität auf der Welt. Also viele der größten Gesellschaften sind auch von Studenten gegründet worden, also gerade im Tech-Bereich, die eben dort studiert haben oder teilweise abgebrochen haben. Also es gibt da eine ganze Liste an berühmten Leuten, die dort studiert haben und abgebrochen haben, beispielsweise Steve Ballmer von Microsoft oder Elon Musk oder auch die Google-Gründer. Also das ist wirklich eine sehr renommierte Universität im Silicon Valley, wo wirklich für das Thema Unternehmertum und Kreativität steht. Jetzt hat eben diese Tina Selig einen Kurs gehalten und da ging es auch um das Thema Kreativität. Und bei dem Kurs, da war es so, da gab es 14 Teams von Studenten und jedes Team erhielt im Rahmen von diesem Kurs einen Umschlag mit $5 an Startfinanzierung. Da sagt man auf Englisch oder in der Startup-Welt ja auch Seed Funding dazu. Jetzt war die Aufgabenstellung wie folgt. Wenn der Umschlag geöffnet wird mit diesen $5, dann hat jedes Team von den Studenten 2 Stunden Zeit, aus dieser Summe die maximale Summe zu machen. Also es ging darum, maximaler Gewinn in kurzer Zeit mit einer kleinen Startsumme. Jedes Team hatte jetzt von Mittwoch bis Sonntagabend Zeit und am Sonntagabend, da musste jedes Team dann der Dozentin schreiben. Also sie könnten auch jetzt warten bis Samstag, bis Sonntag, dann den Umschlag öffnen, dann haben sie die 2 Stunden Zeit. Also maximal bis Sonntagabend, beziehungsweise eben diese 2 Stunden, wenn sie den Umschlag öffnen. Aber sie können ja erst darüber nachdenken, was wollen wir machen, wie wollen wir vorgehen, und dann öffnen sie erst den Umschlag. Und dann in der folgenden Woche, also am Montag, da sollte dann jedes Team eine kurze 3-minütige Präsentation vor allen Studenten des Kurses halten. Wie kann man jetzt aus $5 in kurzer Zeit den höchsten Gewinn machen? Was würdest du machen? Was wäre vielleicht die erste Idee, die dir jetzt einfallen würde? Vielleicht wäre das sowas wie, du öffnest den Umschlag und kaufst dann davon beispielsweise ein Lotto-Los oder irgendwie in diese Richtung Glücksspiel. Das könnte vielleicht eine Idee sein. Aber du kannst dir mal überlegen, was wären deine Ideen vielleicht abseits von Lotto? Jetzt ist die Frage, was machten die erfolgreichen Teams? Also wie sind die vorgegangen? Ein Team erkannte, dass lange Warteschlangen, dass die am Samstagabend vor guten Restaurants, dass das ein Problem ist. Und dass es auch ein Problem ist, wo Leute bereit sind, dafür zu bezahlen, wenn es gelöst wird, wenn sie eben nicht diese langen Warteschlangen haben, sondern dass sie das irgendwo vermeiden können. Dieses Team, das reservierte dann für den Samstagabend in verschiedenen Restaurants. Und wenn sie dann in der Schlange dran waren, dann verkauften sie ihre Position für bis zu $20 an Personen, die weiter hinten standen. Also das war dann ihr System. Diese Position, dass sie jetzt im Prinzip zum Tisch gehen können, die dann zu verkaufen. Sie haben dann auch realisiert, was dann besser funktioniert, dass eben bestimmte Teammitglieder, dass die besser ankommen, dass da die Leute dann freundlicher reagieren und dann, dass dann eher die das im Prinzip machen sollten. Sie haben auch zum Beispiel dann erkannt, dass es in Restaurants besonders gut funktioniert, wo das einen vibrierenden Pager gibt, wo das Ganze vibriert und dann kann man ja zum eigenen Platz, das kennt man ja. Da haben sie gesehen, das funktioniert gut, weil wenn sie dann das übergeben, dann hat im Prinzip die andere Person, wo sie jetzt sagen, ihr könnt jetzt unseren Platz haben, die bezahlen die $20 und dann haben die eine Gegenleistung in Form von diesem vibrierenden physischen Pager. Also da haben sie gesehen, es bringt einfach was, dass die Leute dann eher bereit sind, das Geld zu bezahlen, wenn sie eben diesen Pager dann bekommen. Das war jetzt zum Beispiel ein Thema, wie das Ganze dann ein Team verfolgt hatte. Ein weiteres Team, das stellte sich vor das Studentenwerk und bot dann dort den anderen Studenten an, den Reifendruck von Fahrrädern zu messen, unentgeltlich. Wenn der Reifen Luft benötigte, dann verlangten sie $1 dafür. Am Anfang dachten dann die Studenten von diesem Team, dass sie ihre Mitstudenten vielleicht über den Tisch ziehen, weil man kann auch einfach zur nächsten Tankstelle gehen und dort kann man dann auch den Reifendruck messen und gegebenenfalls dann im Prinzip den Luftdruck wieder auffüllen. Aber das Team stellte schnell fest, dass die Studenten, die vorbeikamen, dass die eben sehr dankbar waren für die Dienstleistung, weil es auch sehr bequem war, weil sie es dann dort eben direkt dann lösen konnten. Und die Studenten erkannten auch, dass es eben so ist, dass es sogar besser ist, wenn sie keinen Preis nennen, sondern dass sie einfach dann sagen, dass man etwas spenden kann. Also auf Englisch sagt man auch pay what you want. Also zahle einfach, was es dir wert ist. Und im Ergebnis war das so, dass die Leute, die das in Anspruch genommen haben, die Studenten, dass sie dann sogar noch mehr bezahlt haben gegenüber diesem $1, was sie am Anfang verlangt haben. Und so haben sie dann in 2 Stunden im Prinzip einige $100 eingenommen. Das war auch ein weiteres Team, was auch eben relativ erfolgreich war. Aber dann gab es ein Team mit dem höchsten Ertrag. Und dieses Team, das wählte einen komplett anderen Ansatz. Das Team erkannte, dass das Wertvollste, was sie haben, dass es nicht die $5 sind. Also die erkannten, die $5, das ist eine komplette Ablenkung. Weil die Aufgabenstellung ist ja, aus $5 möglichst viel Geld zu machen in kurzer Zeit. Aber die $5 sind eine Ablenkung, weil es nicht relevant ist, für diese Aufgabe möglichst viel Geld zu verdienen, weil man auch eben diverse Themen machen kann, ohne Geld einzusetzen. Und dass man also erstmal wegkommen muss von der Idee, dass es um diese $5 geht. Das ist also eine reine Ablenkung. Und die haben jetzt auch erkannt, dieses Gewinnerteam, dass sie sich eben überlegt haben, was ist das Wertvollste, was wir haben? Was ist das Wertvollste, was wir haben? Und für wen könnte das wertvoll sein? Weil das ja immer eine Frage ist, auch aus der Sicht des Betrachters, was eben der Wert von einer Sache ist. Und die erkannten, ja Moment mal, wir präsentieren am Montag an der Stanford-Universität, an dieser Elite-Universität, da präsentieren wir das Ergebnis vor Studenten. Und das ist ja interessant, weil wir präsentieren da vor einer interessanten Zielgruppe, nämlich vor Studenten. Und diese Zielgruppe, die ist ja interessant für andere, beispielsweise für Unternehmen, die beispielsweise eben auch Studenten suchen oder ähnliches. Also das Relevanteste, das Wertvollste, was sie haben, das sind nicht die $5, das ist nicht das Thema, dass sie sich irgendwas überlegen, sondern also dass sie irgendwie sagen, sie machen das mit den Rädern oder mit den Restaurants, sondern das Wertvollste, was sie haben, jetzt für diese kurze Zeit, ist eigentlich, dass sie die Aufmerksamkeit verkaufen. Also dass sie die Aufmerksamkeit der Präsentation an Unternehmen verkaufen, für die das eben interessant ist. Und dann haben sie am Ende diesen Zeitslot von der Präsentation an eine Firma verkauft, die eben Studenten rekrutieren wollte. Und hierfür nahmen sie dann $650 ein. Also das war dann der größte Hebel und da haben sie dann im Prinzip das Startgeld verhundertdreißigfacht, wobei sie eben auch mit $0 im Prinzip gestartet wären, weil sie ja gar kein Geld benötigt haben für ihr System, dass sie eben diese Aufmerksamkeit dann verkaufen. Also die Studenten erkannten, dass das Wertvollste, was sie haben, etwas ist, was alle gar nicht als wertvoll erkannten, weil es für jeden selbstverständlich war. Also innerhalb der sozialen Gruppe der Studenten hat ja jeder das Gleiche, jeder ist dort Student. Aber das ist eben spannend für andere, für Unternehmen, die eben dort Studenten rekrutieren wollen. Also da muss man erstmal einen Schritt zurückgehen im Prinzip, um das dann zu erkennen. Was kann man jetzt aus diesem Experiment mitnehmen? Oft haben wir Dinge, sei es Erfahrungen, Ausbildungen oder auch beispielsweise, dass wir irgendwie eine Mietwohnung haben in einer begehrten Lage oder dass wir irgendwelche Dinge haben, wo wir gar nicht immer sofort erkennen, dass es auch einen Wert haben kann. Mit der Mietwohnung meine ich jetzt beispielsweise, dass du eine große Mietwohnung hast und du könntest zum Beispiel ein Zimmer untervermieten. Und vielleicht kommst du gar nicht auf die Idee, dass du im Prinzip den Raum als wertvoll erachtest, weil das für dich halt selbstverständlich ist, aber andere suchen eben ganz händeringend. Also solche Dinge meine ich, wo wir das gar nicht mehr wirklich dann erkennen. Also oft sind es die selbstverständlichen Dinge, wo wir nicht erkennen, dass die für andere wertvoll sind, die eben eine andere Brille haben, die in einem anderen Kontext sind. Und das ist genau die Herausforderung. Also ein anderer Blick kann uns helfen, plötzlich Chancen zu sehen. Und es kann beispielsweise sein, das hatte ich auch gesehen in den ganzen Jahren 2020, 21, 22, beispielsweise Gewerbetreibende, die Räumlichkeiten haben an guten Lagen, beispielsweise, sagen, ist ja jetzt egal, welcher Bereich eigentlich, aber das war auch wieder interessant, weil manche haben dann zum Beispiel, das muss man jetzt nicht bewerten, haben dann zum Beispiel Testzentren draus gemacht. Also die haben gesehen, dass das, was zum Problem wurde, dass sie jetzt beispielsweise den Betrieb nicht mehr offen haben können, dass sie jetzt damit aber was anderes machen können und das ist jetzt wertvoll dafür quasi. Also oft erkennen wir gar nicht, was wir eigentlich mit den Dingen, die wir haben, was wir da alles machen könnten, weil das genau eine Frage der Kreativität ist. Also was kannst du mit den Dingen machen, die du hast? Oder wenn du Praxisräume hast, eben auch andere mit reinnehmen. Oder es gibt auch extremere Beispiele. Ich hatte auch mal in meinem Umfeld jemanden, der, sag ich mal, ein Grundstück hatte und der gar nicht auf die Idee kam, was man damit noch alles machen könnte, weil es eben so normal war, weil es eben einfach da war und man gar nicht erkannt hat, dass das eigentlich ein Asset ist. Und das hatte ich auch sogar, sag ich mal, in der Familie in einem bestimmten Setting, wo ich nicht drauf eingehen will jetzt, wo auch riesige Möglichkeiten da waren, wo das gar nicht gesehen wurde, weil keine Kreativität vorhanden ist. Also Kreativität auch zu überlegen, für wen könnte das relevant sein, weil Wert eben auch subjektiv ist. Also für jemand anderen, wie jetzt für die Firma, ist es super interessant, vor den Studenten eben da das mit einzubinden, weil die Studenten rekrutieren wollen. Also es ist immer die Frage, wer ist die Zielgruppe? Für wen kann das Ganze dann interessant sein? Das kann eben auch sein für dich, wenn du Ausbildungen hast, wenn du Fähigkeiten hast. Das ist ja auch oft so ein Thema, dass wenn du jetzt was besonders gut kannst, beispielsweise du kannst super schreiben oder du kannst super Vorträge halten oder irgendwas anderes, dass das für dich selbstverständlich ist. Dass du den Wert nicht so erkennst, weil es für dich selbstverständlich ist. Aber für andere kann es ein extremer Wert sein, weil du eben damit was lösen kannst. Und das führt zum Beispiel teilweise auch dann dazu, dass Leute sich unter Wert verkaufen, weil eben für sie es selbstverständlich ist und sie nicht erkennen, dass es für andere extrem wertvoll ist. Das ist auch so ein Punkt, was man auch da dann berücksichtigen muss. Aber auch bei Investitionschancen, dass man teilweise eben das Offensichtliche nicht sieht. Weil darum geht's ja auch. Das Offensichtliche sieht man nicht, weil es selbstverständlich ist. Beispielsweise von Warren Buffett ein berühmtes Beispiel. Der hat gesehen, dass die Portfoliounternehmen, weil das ja so eine Beteiligungsgesellschaft ist, dass die sehr früh erfolgreich waren mit Google. Dass die also Anzeigen geschaltet haben und dadurch mehr Business generiert haben. Und der hat gesehen, es funktioniert extrem gut. Also sehr früh hat er das gesehen. Und er hat aber nicht den nächsten Schritt im Prinzip überlegt, ja Moment, dann könnte ich ja auch in Google investieren. Also das hat er selber gesagt. Er hat einfach das nicht kombinieren können. Obwohl es ja eigentlich offensichtlich ist, wenn du siehst, okay, es gibt hier irgendwie eine neue Internetfirma und plötzlich schalten da Leute Werbung und die bekommen ganz viele Kunden, die verdienen damit Geld, wenn sie dort Geld für Werbung ausgeben, dann kann es ja spannend sein, dort auch zu investieren vielleicht. Also wir reden da über die Anfangsjahre und er hat das da nicht gesehen. Also das ist genau das, warum dann auch mal ein externer Blick helfen kann. Also jemand, der eben vielleicht die Dinge von der anderen Seite sehen kann, um dann eben im Prinzip auch die Chancen zu erkennen und die Chancen wahrzunehmen nehmen. Und was auch wichtig ist, das Thema der Ablenkung. Also wie oft haben wir eine Ablenkung, weil wir im Prinzip auf eine Situation schauen, mit einer Vorbedingung. Weil wir sagen, das bringe ich ja auf jeden Fall mit rein. Beispielsweise sagen wir, du hast Jura studiert, du bist Jurist. Dann wird es wahrscheinlich immer sein, dass du das mit als Vorbedingung nimmst für deinen Karriereweg. Aber möglicherweise tun sich irgendwann Wege auf, wo du das gar nicht mehr brauchst, wo du aber noch erfolgreicher sein kannst, wo du aber erstmal im Prinzip dich frei machen musst, dass das die Vorbedingung ist, dass du eben jetzt hier Jura studiert hast, dass du Jurist bist und so weiter. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Also das ist ja dann jetzt in dem Experiment das Thema der $5, dass die $5 komplett irrelevant sind. Es geht nicht um die $5. Es ist eine komplette Ablenkung. Also auch die Frage, was sind Ablenkungen bei uns im Leben, wo wir uns nicht frei machen können und das immer als Vorbedingung sehen, obwohl eigentlich wir die größten Chancen hätten, wenn wir das mal rausnehmen und sagen, ich habe wirklich ein weißes Blatt Papier und ich erlaube mir mal, alles zu denken, also keine Denkverbote, also alles zu denken, komplett frei zu denken, unabhängig von dem, was du gemacht hast. Das kann auch da mal helfen, dass man eben diese symbolischen $5 aus dem Weg räumt und sich nicht dann davon irgendwo ablenken lässt. Das war jetzt heute das Thema von dieser Podcast-Folge und wie du es gewohnt bist, heute noch ein Zitat, und zwar ein Zitat von Plato. Our need will be the real creator.